Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich verlese uns den Predigttext aus dem ersten Brief des Paulus an Timotheus im ersten Kapitel. Dort schreibt Paulus: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebes Tagebuch, so beginnt mancher seine persönlichen Aufzeichnungen. Unser Predigttext, liebe Gemeinde, ist ein in die Öffentlichkeit gelangter und dann weit verbreiteter Auszug aus dem Tagebuch des Paulus. Man könnte das mit dem Titel versehen: Vom Brandstifter zum Feuerwehrhauptmann. Und das Erste, was an diesem sehr persönlichen Bekenntnis seltsam klingt, ist seine sehr harte und sehr offene Selbsteinschätzung, wenn er sagt: Ich war früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler. Das ist deshalb verwunderlich, weil es aus dem Blickwinkel seiner Zeitgenossen ganz und gar nicht so war. Er war ein sehr frommer Mann, dieser Paulus. Er hielt sich sehr treu an die Gesetze Gottes, an die Gesetze der Religion. Er war vorbildlich im Gebet und im Besuch des Gottesdienstes. Ja, er war sogar ein Musterbeispiel in der jüdischen Gemeinde. Ein tadelloser Mann, tadellos in Glaube und Moral, sehr zuverlässig. Paulus lebte in der völligen Sicherheit, ich meine jetzt die Selbstsicherheit, dass genau das, was ich gerade beschrieben habe von ihm, dass genau das vor Gott zählt. Und dann berichtet er von einer, oder wir sagen besser von der, von seiner Lebenswende. Ihm begegnet etwas ganz Wundersames, Wunderbares, der auferstandene Jesus, also Christus, der Herr über Leben und Tod. Er sieht ihn, er hört ihn, dieses Licht umstrahlt ihn, und das im Lichte dieser Begegnung mit Christus, da sieht er, alles ist falsch. Alles ist falsch. Ich meinte persönlich, das war ich ganz fest davon überzeugt, mit Gott vollkommen im Reinen zu sein. Denn ich habe mich mehr als andere um meine Lebensführung nach Gottes Willen bemüht. Aber er sieht, das war ein ganz fataler Irrtum. An anderer Stelle schreibt Paulus: Ich verließ mich auf das Urteil anderer, wie ich vor Gott dastehe. Und sie bescheinigt mir fromm, untadelig, vorbildhaft. An anderen Stellen schreibt Paulus davon, wie er sich dann im Licht Jesu, dem wir ja auch mal begegnen werden in der Ewigkeit, wie er im Licht Jesu sich mit Erschrecken, ja, er sagt sogar mit Ekel, von dem Bild, was er sich selber von Gott zusammengebastelt hat, abwendet. Als wäre Gott der Schöpfer, die Liebe, der Herr. Als wäre Gott einer, den man mit Geld, Frommsein, Gebeten, guten oder besseren Taten für sich vereinnahmen könnte, sprich kaufen oder bestechen, damit man dann sozusagen, weil man das getan hat, ins Paradies eingelassen werden muss, weil man ja doch so ein guter Mensch ist. Und Paulus hat, als ihm Jesus selber begegnet ist, in dem Erschrecken erkannt, welche Anmaßung er als Stäublein Mensch gegenüber dem ewigen Gott in solch einer Haltung hatte, wie unangemessen diese Haltung war. Und mit Blick auf unser Rechtsverständnis, was das Erbrecht betrifft, erkennen wir eigentlich dasselbe. Selbst wenn wir ganz tadellose Menschen wären, sozusagen Mutter Teresa vollkommen in den Schatten stellen würden durch unser wirkliches gutes Leben, da wären wir von unserem Rechtsverständnis deswegen noch nicht qualifiziert, irgendeinen fremden Menschen zu beerben, meinen Nachbarn oder Bill Gates. So ein Anspruch, den wir dann erheben würden, der wäre null und nichtig. Ja, man würde sogar uns auf Zurechnungsfähigkeit untersuchen. Das ist ein völliger Quatsch. Nur Kinder oder Leute, die ausdrücklich namentlich im Testament erwähnt werden, erben. Und dieser Gedanke hilft uns irgendwie, Gott näher zu kommen. Denn das Erbe, das ewige Leben, erhält man tatsächlich keineswegs durch Gutsein. Entweder ist man Gottes Kind oder man ist namentlich im Testament erwähnt. Die Frage deshalb, warum denken wir in so einem gotteslästerlichen oder vom Emotionalen gesehen lächerlichen Muster, die guten und die guten Taten muss ja Gott belohnen mit dem ewigen Leben. Woher kommt denn sowas? Das ist doch absurd. Wir halten das für die Wahrheit. Ich führe nicht wenig solche Gespräche in der Gemeinde. Ob das an unserem Umfeld liegt, was uns prägt, die Leistungsgesellschaft, wo eben alles wichtig ist, was mit Leistung zu tun hat, Schönheit, Kraft, Erfolg, Geld, Gesundheit, das Know-how, Durchsetzungsvermögen. Das trägt sicher dazu bei. Aber ich glaube, das liegt auch in uns selber. Denn wir haben schwer, etwas anzunehmen. Lieber was geben oder sich jedenfalls nicht abhängig machen. Leistungsgesellschaft, da leiden wir zugleich auch an der Kälte, die dadurch existiert. Denn wir sind ja ein Wesen mit Herz, Beziehungswesen. Und qualitätvoll wird unser Leben, unsere Tage in Wirklichkeit ja durch Wahrheit, Freundschaft, Respekt, die Würde des Einzelnen. Und all das umschreiben wir irgendwie mit Liebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Und Liebe vollzieht sich eben nur in einer Beziehung. Sonst geht das nicht. Und dieser wichtige Punkt, Liebe, das vollzieht sich nur in einer Beziehung, das wurde Paulus in der Begegnung mit Jesus schlaglichtartig klar. Glaube an Gott, das ist zuallererst Beziehung zu Gott und nicht keineswegs Tadellosigkeit. Und da sieht Paulus mit Erschrecken auf sein Leben und sagt, ich glaubte, ich war fest davon überzeugt. Und er denkt dabei an seine Polizeitätigkeit bei der Verfolgung der Christen, die er betrieb. Ich glaubte, für Gott mit meinem ganzen Leben und mit meiner ganzen Hingabe für Gott zu kämpfen. Ich glaubte, seinen Willen zu kennen und zu tun. In Wirklichkeit, in Wahrheit, war ich ohne Beziehung zu ihm. Und das nennt die Bibel Sünder. Und die Lebenswende, das finde ich sehr bedeutsam, auch für uns. Die Lebenswende bei Paulus ist keine Umkehr von Gottlosigkeit, etwa von einem unmoralischen und verwerflichen Leben. Die Wende des Paulus ist das große Fragezeichen an eine makellose Frömmigkeit. Und damit haben Menschen zu allen Zeiten und nicht zuletzt Christen große Verstehensprobleme. Ist es denn Gott nicht wichtig, dass die Menschen nach seinen Geboten leben? Ist Gebet, Gottesdienst, Gutes tun? Nein, es ist Gott nicht wichtig. Und spätestens bei diesem Satz meldet sich stärkster Protest. Und deshalb muss genauer gesagt werden, es ist Gott nicht zuerst wichtig. Was dann? Da Jesus uns auffordert, zu Gott Vater zu sagen, wird es vielleicht etwas klarer. Was ist denn Vater oder Mutter wichtig? Gehorsame Kinder? Ja. Gute Zensoren? Ja. Dass sie ihren Weg gehen und lernen? Ja. Ihre Talente entfalten, fleißig und ordentlich sind? Ja. Den Eltern keine Schande machen? Ja. Aber nicht zuerst. Eltern, die ihre Kinder lieben, ist zuerst und zuletzt die Liebe wichtig, die Beziehung. Und wer Kinder hat und liebt, der will sozusagen, ich sag's mal so, als Erziehungsziel nicht zuerst, dass seine Kinder ordentliche Menschen werden, sondern dass einmal aus Kindern Freunde werden. Wenn alles ordentlich läuft, aber Eltern und ihre erwachsenen Kinder haben sich entfremdet, was war denn da? Warum geschieht das? Und Paulus jedenfalls, er kennt sich, als er Jesus begegnet, erschreckenderweise in einer vollkommenen Entfremdung zu Gott, an den er meint zu glauben. Er wollte alles richtig machen. Er wollte Gott seine Leistung bringen, aber Gott hat gesagt, das genügt nicht. Das ist Pillepalle. Gott will mehr. Er will nämlich dich selber, dein Herz, die Mitte deiner Person. Gott will nicht abgespeist werden mit einem guten Leben. Wollen wir ja auch nicht von unserem Freund oder Lebenspartner, der sowas Gutes für uns tut und dann war's das. Und Paulus erkennt, dass er den Weg in den Himmel, den Frieden mit Gott, sagen wir, aus eigener Anstrengung gesucht hat. Und da wurde ihm gesagt, das ist nicht möglich. Was menschliche Leistung Gott gegenüber vermag, auch wenn wir uns noch so viel darauf einbilden und noch so gut ist, das macht vielleicht einen Vergleich deutlich. Nehmen wir an, einer will nach Amerika. Er verkündet das und steht an der Atlantikküste in Badehose und springt ins Wasser und krault selbstbewusst auf seine Schwimmkünste vertrauend in die Weiden hinaus. Was würden wir tun? Die Küstenwache rufen und dann würde ein Rettungsboot losgeschickt. Denn das würde niemand schaffen. Nicht nur, weil die Entfernung zu weit ist, der Schwimmer würde verdursten oder was auch immer. Aus eigener Kraft kommt er nicht da hinüber. Und genau das hat der Vater im Himmel getan, damit wir hinüberkommen. Hat er ein Schiff bereitgestellt, damit wir sozusagen Heimat und Hafen, das heißt, damit wir einmal die Bestimmung unseres Lebens erreichen, damit wir ankommen, damit unser Leben vollendet wird, damit wir Frieden finden. Und so hat er für uns unter die Sünde verkaufte Menschen, das meint ja, wir kommen nicht aus eigener Kraft, daran sehen wir, dass wir Sklaven der Sünde sind. Wir sind dem Tode verfallen, aber nicht nur dem Leiblichen, sondern auch dem Ewigen. Und deshalb hat er Jesus, das Rettungsboot, auf die Erde geschickt. Und wenn wir einsteigen, dann kommen wir ganz gewiss hin. Da dürfen wir ganz gewiss sein, ohne Zweifel. Und wenn wir nicht einsteigen, dann kommen wir ganz gewiss nicht dahin. Dann landen wir bei Satan in der Finsternis. Und das ist die Entscheidung. Und das erkennt Paulus. Ich war auf dem Weg in die Verdammnis. Das war mir vollkommen schleierhaft. Und dann sieht er, diese Entscheidung für Christus ist die Lebensentscheidung. Und da schreibt er diesen herrlichen Satz. Fest und wahr ist das Wort und wert, dass es alle Welt hört. Jesus Christus kam in die Welt, uns gottferne Menschen von Tod und Unheil zu retten. Und gottfern ist der Mensch, der Christus nicht angenommen hat. Alle guten Menschen sind Sünder. Nur Christus kann uns retten. Und der dunkelste Sünder vor Gott, der chancenloseste, ist der, der glaubt, ich schaffe das schon. Der ist nämlich schon draußen und grault, der ist noch nicht mal an Land. Und gerettet ist nur, wer ins Schiff steigt. Und das ist eine Glaubensentscheidung, die muss jeder Mensch treffen. Für sich ein Glaubensschritt, sich auf dieses Schiff verlassen. Das ist der Wille Gottes. Wenn jemand fragt, was will denn Gott? Dann zuallererst dieses auf Jesus vertrauen und ihn annehmen und darum bitten, dass er mein Herz und mein Leben erfüllt und mich reinigt von aller meiner Sünde. Ich glaube, dass Christus für mich und meine Schuld, für meine Verlorenheit gestorben ist. Ich glaube, dass Christus mich befreit von allen Ketten und Banden und Stricken des Satans, dass er mich frei macht, dass ich nicht mehr, das ist nämlich in Wirklichkeit die Verführung Satans, dass ich eben nicht mehr auf mich vertraue, sondern das vollkommen loslasse und allein auf Christus vertraue, dass er mich, der Auferstandene, erlöst hat von Sünde und Tod. Und so gelange ich in die Kindschaft Gottes. Christus gibt mir die Kindschaft. Er sagt, dann gehörst du dazu, dann bist du adoptiert. Die Bibel sagt sogar neu geboren. Darum geht's, dass du Ja zu Christus sagst und dieses Ja auch täglich erneuerst, im stillen Kämmerlein und am Sonntag in der Gemeinde. Und dass Paulus das getan hat, da war er wirklich ein anderer Mensch. Er hat gewusst, was Frieden mit Gott ist. Und allen Menschen wird diese sichere Überfahrt angeboten. Und wenn wir das wissen, wenn wir selber zu Christus gehören und wissen, was auf dem Spiel steht, ewige Verdammnis oder ewiges Leben, wie können wir dann schweigen? Für die in dem Schiff sind, die eingestiegen sind, da gibt es viel Arbeit auf dem Schiff selber, sprich Gemeindearbeit, Deckschrubben, Kochen, Segelreffen oder Motor reparieren, wie auch immer. Aber in Wirklichkeit ist die Gemeinde, die auf dem Schiff ist, die sagen, ich bin durch Christus errettet. Die müssen dann Rettungsarbeit leisten. In dem Bild weitergesprochen, das Schiff fährt zwar los, aber nicht geradlinig, sondern man kreuzt auf dem Wasser und versucht und ruft, hey, du schaffst das nicht, komm hoch und wirf den Rettungsring runter. Und manche sagen, lass mich mit deinem Zeug in Ruhe und schwimmen weiter. Man steht dann oben und sagt, warum begreifen die Menschen das nicht? Und andere lassen sich erretten und ins Schiff bringen. Und das ist unser Auftrag im Wesentlichen, dass wir das nicht verschweigen. Dass wenn wir mit Menschen sprechen in unserer Familie, das ganz klar und deutlich sagen, lass dich erretten aus deiner Vergeblichkeit. Komm zu Jesus. Und Paulus sieht, wie tröstlich das ist, dass jeder zu Gott kommen darf. Jeder. Er hat ja noch von seiner Vergangenheit gesprochen, schonungslos. Alle dürfen kommen, Menschen mit einer Vergangenheit, Versager sind höchst willkommen, Menschen mit leeren Herzen und ohne Glauben. Wir heißen sie willkommen, denn wir sind ja selber willkommen. Es gibt sozusagen für Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und das beschreibt uns Paulus an seinem eigenen Beispiel und sagt, ich war ein hoffnungsloser Fall. Gott hat mich gerettet. Und da kommt das Lob über seine Lippen und er kann sagen, ihm aber, dem König über alle Welten und Zeiten, dem unvergänglichen, unsichtbaren einen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit über alle Zeiten der Welt hin und in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.